Heute zu Gast YouTube-Star und Lego-Nerd Thomas Panke, a.k.a. Held der Steine.
Wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich in der Zeit, die ich habe am Tag, lieber etwas, was ich nett finde. Und das sind Videos. Ich rede sehr gerne im Laden mit Kunden, was aber jetzt seit YouTube so gut läuft, praktisch nicht mehr möglich ist, weil es so ein Fan-Treffen geworden ist. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Ein Hinweis für Menschen und Firmen, die E-Commerce treiben, im kleineren oder auch im größeren Stil. Insbesondere geht es darum, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDoo, T-A-X-D-O-O, die lösen das für euch. Ihr schnallt die quasi einfach via API-Schnittstelle zwischen euren Marktplatz, über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder eBay oder was auch immer es ist, oder zwischen euer Shopsystem, ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes. Und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über TaxDoo, egal ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht oder 50.000, all das kann direkt von TaxDoo erledigt werden. Euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet. Auch vergangene Vorgänge können damit noch sozusagen aufbereitet werden und abgewickelt werden. Deswegen, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft und irgendwie keinen Bock auf Komplexität habt, dann denkt an TaxDoo. Besucht mal deren Seite taxdoo.com. Es gibt auch einen Deal, und zwar die ersten 3 Monate kostenlos, wenn ihr eine Mail schreibt an omr@taxdoo.com und anfangt mit denen zu arbeiten. Kurzes Quiz. Wer wächst über die letzten 7 Jahre mit mindestens 60% pro Jahr? Korrekt. Unser Hamburger Unicorn About You. Und man kann jetzt selber auch daran partizipieren. Zumindest bekommt man die Technologie, die das für About You möglich gemacht hat. Die wird nämlich dem Markt zur Verfügung gestellt, schon seit einiger Zeit. Aber vielleicht haben es noch nicht alle mitbekommen. Es ist wirklich fantastisch offensichtlich, was damit möglich ist. Einige Kunden, die das schon nutzen, wachsen sogar 80% und über 100% in der Profitabilität, seit sie die About You Suite nutzen. Früher hieß die About You Suite irgendwie E-Commerce Cloud. Jetzt heißt es die About You Suite. Am Ende ist sogar noch mehr drin. Also State-of-the-Art Marketing und Commerce-Lösungen. Ganz sicher die einzige Lösung im Markt, die von einem erfolgreichen Marktteilnehmer selber entwickelt wird. Wer dabei sein möchte, informiert euch und schreibt eine Mail an commercesuite@aboutyou.com. Wenn ihr in der Mail diesen Podcast hier erwähnt, also den OMR-Podcast, bekommt man außerdem eine exklusive Case Study, die zeigt, wie man die About You Commerce Suite bestmöglich einsetzt. Wir hatten in den letzten Wochen ja einige große Namen hier im Podcast zu Gast. Ashton Kutcher, aber auch die CEOs von Delivery Hero, von TeamViewer, unsere Umweltministerin. Und es war mal wieder an der Zeit, einen echten Hidden Champion, den man namentlich vielleicht gar nicht so kennt, in den OMR-Podcast, in die Wundertüte-Podcast sozusagen einzufüllen für euch. Und der Kollege, der jetzt gleich kommt, der inspiriert sicherlich nicht darüber, dass er nach dem Maximum strebt, sondern nach seinem persönlichen Optimum, was ja extrem sympathisch auch ist. Und sein Feld, das ist Lego oder auch Klemmbausteine, wie ich gelernt habe, wie es eigentlich in Wahrheit heißt. Jedenfalls hat der Kollege einen Spielwarenladen in Frankfurt, keinen besonders großen, aber er ist trotzdem im Bereich der Lego- oder Klemmbaustein-Fans ein riesiger Star geworden. Man kann an seinem Beispiel perfekt nachvollziehen, wie man heutzutage in Deutschland Communities bauen kann, rund um bestimmte Themen, rund um bestimmte Leidenschaften. Und das, finde ich, macht Spaß. Das inspiriert auch weit über diesen Bereich hinaus. Und damit direkt rein ins Gespräch mit Thomas Panke. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Heute ein absoluter Hidden Champion aus meiner Sicht. Wobei, Hidden Champion ist schon fast irgendwie der falsche Begriff für jemanden, der mehrere hunderttausend, ich glaube ganz konkret 682.000 Abonnenten bei YouTube hat, aber mit einem sehr ungewöhnlichen Thema. Herzlich willkommen, Thomas Panke.
Ich grüße dich, Philipp. Vielen Dank für die Einladung.
Du bist in Frankfurt, ne?
Ich bin in Frankfurt am Main, ganz genau.
Und betreibst dort vermeintlich zumindest hauptberuflich einen Laden für Lego-Teile und Lego-Sets.
Das ist korrekt. Auf den ersten Blick, genau, bin ich Ladeninhaber, aber da hat sich der Schwerpunkt in den letzten 2 Jahren schwer verlagert. Aber prinzipiell richtig, einen kleinen Laden für, wie man es allgemein so sagt, Legos. Ja, genau, Lego-Steine.
Und dann hattest du erst den Laden, hast dann irgendwann im Laufe der Zeit angefangen, nebenher YouTube-Videos zu machen mit Lego.
Ganz genau, das war einfach in meinem Marketing-Mix mit drin und ich konnte es mir als kleiner Laden nicht leisten, auf Dauer mitzuhalten, was die Werbung angeht mit den großen Ketten, also Plakatwerbungen, Straßenbahnwerbungen oder Radiowerbungen oder Google AdWords, das war für mich nicht zu stemmen und ich habe nach anderen Möglichkeiten gesucht, für die Kunden bekannter zu werden und die Kunden online zu beraten.
Und dann ist es aber extrem gut gelaufen. Jetzt mittlerweile bist du wahrscheinlich so einer der größten Lego-Kanäle.
Das ist richtig, ja. Das ist über die Zeit gut gelaufen. Das ist ein schöner, stabiler Anstieg die ganze Zeit. Dann gibt es immer noch mal so Spitzen, die mich ein bisschen bekannter machen, wenn irgendein Video mal sehr stark verbreitet worden ist, dann über diese kleine Nische, in der ich ja bin, hinaus. Ja, das ist dann,
und
dann
wann, funktioniert sehr gut. Wann hast du angefangen mit dem Laden und wann mit den Videos?
2013 mit dem Laden, 2014 mit den Videos.
Okay, das heißt, jetzt dieser Erfolg ist auch dann 7 Jahre Arbeit, ist ja.
Der ist 7 Jahre Arbeit. Die ersten 3 Jahre war es auch tatsächlich mehr oder weniger für meine Kunden nur gemacht. Also das waren Videos, die ich gemacht habe und dann auch den Link, weil ich meine, kein Mensch findet ja ein Video, wenn man einen Kanal gerade gründet und man lädt ein Video hoch, weiß ja kein Mensch, dass man das gemacht hat. Und diesen Link habe ich dann an meine Kunden geschickt, wenn die was wissen wollten. Also nochmal dem gesagt, hier, wenn ein neues Technikmodell auf den Markt kommt, sag mir noch Bescheid. Dann habe ich ein Video über das Technikmodell gemacht, für die Welt natürlich, in der Hoffnung, dass es die Welt irgendwann sieht, und habe es dann den Kunden direkt zugeschickt.
Und beschreib mal für jemanden, der jetzt das Video noch nicht gesehen hat, oder die Videos, du hast so mittlerweile so 600-700 Stück, ne?
Ja, richtig. Richtig, ja.
Und was ist so ein typisches Video von dir? Also beschreib mal so ein bisschen.
Normalerweise fange ich an in den ersten 1-2 Minuten. Die Videos sind mittlerweile länger geworden, weil ich ein paar Standardfloskeln jetzt drin habe. Die brauchen ein bisschen Zeit. Aber normalerweise begrüße ich erstmal und rede 1-2 Minuten über das Setting, dass ich sage, was das für ein Set ist, in welcher Nische wir uns gerade bewegen, thematisch zum Beispiel, ob das jetzt ein Star Wars Set ist oder vielleicht irgendwas, einfach nur ein schönes großes Haus. Dann beschreibe ich von außen einmal das Haus mit den klassischen Maßen und so weiter und rede kurz über die inhaltliche Aufteilung und danach gehen wir ins Detail über die Funktionen, falls das Set Funktionen hat, gehen wir einmal durch, besprechen vielleicht besondere Teile, die dort verbaut worden sind, die es noch vielleicht noch nie gab oder lange nicht mehr oder was auch immer, besonders schön sind, die mir besonders gut gefallen. Und am Ende gebe ich dann noch so ein bisschen weise Worte mit, dass ich, ob ich glaube, ob das Set das Geld wert ist, ob man was Besseres kaufen könnte, welche Zielgruppe vielleicht für das Set geeignet wäre. Und wünsche einen schönen Tag.
Was für Zielgruppen bedienst denn du generell?
Mein Kanal bedient 95% Männer. Und wir bewegen uns so in der Alterszielgruppe hauptsächlich 26, 27 bis 55.
Also nicht für Kinder?
Nein. Okay. Nein. Die Kinder gucken mit mit den Eltern, nehme ich an. Ich meine, aber YouTube gibt mir ja keine Kinderstatistik aus, logischerweise. Ist alles erst ab 13 aufwärts. Aber Kinder eigentlich, mein Kanal und auch meine Art, wie ich spreche, ich habe keine Schnitte in den Videos, ich rede durch, ich rede jetzt auch nicht unbedingt kindgerecht. Das, meine Zielgruppe sind definitiv die Eltern. Die kaufen für ihre Kinder oder für sich selbst.
Okay, aber wird denn Lego auch hauptsächlich dann von diesen, wollte ich gerade fragen, benutzt oder ist das dann irgendwie, am Ende verbindet man ja mit Lego auch eher ein Spielzeug?
Das ist richtig. Ja, hast du absolut recht, natürlich. Möchte Lego ja auch, definitiv. Hat ja einen wesentlich höheren Sympathiefaktor, als wenn man sagt, wir bedienen alte Männer, die sammeln. Mhm. Aber Lego ist extrem teuer und deswegen können sich sehr viele Produkte Kinder einfach überhaupt nicht leisten. Wenn die das auf dem Wunschzettel schreiben, hier, das Set kostet 400 €, dann winken halt die meisten Eltern ab und sagen, ja, ist richtig schön, netter Versuch. Das kann ja nicht klappen. Aber bei mir im Laden, hier in Frankfurt habe ich ja, wie gesagt, meinen Laden in Sachsenhausen, habe ich natürlich Familien um mich rum, für die habe ich auch Produkte präsentiert natürlich, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass das Geld, was ich verdienen kann, sind ein paar Quengelkäufe von Kindern, aber ansonsten dann die Erwachsenen, die ich kriege, die man irgendwie holt, dass sie sagt, komm, so ein Set hätten die sich als Kind gewünscht und jetzt kauft halt ein Vater für sein 2-jähriges Kind ein 300-Euro-Set, damit er dann später Spaß damit hat und er baut es halt heimlich zwischendurch schon längst auf. Das war so meine Kundschaft da.
Wie viel Umsatz kann er mit so einem Laden machen, so einem Lego-Laden in Frankfurt-Sachsenhausen?
Ach, das ist extrem saisonal abhängig, selbstverständlich. Das ist vollkommen klar. Aber wenn man ein bisschen gewissenloser ist sozusagen, also wenn man einfach den Kunden das andreht, dann kann man da schon, am Tag kann man 5-stellig verkaufen.
Am Tag?
Ja.
Mit dem Ladenlokal?
Ja.
Wow.
Das kann man machen. Ist saisonal natürlich abhängig, es wird auch mal einen Tag geben. Also wenn man den gründet, dann verkauft man am Tag auch mal für 13,90 Euro eine Grundplatte. Und das war's.
Aber ich meine, ist das dann irgendwie jetzt inklusive Mailorder oder ist das dann alles irgendwie Walk-ins?
Ich habe keinen Online-Shop. Ich verkaufe ausschließlich bei mir und ich habe auch kein Pickup. Ich habe auch kein Online-Bestellen, Abholen, irgendwas, gar nichts. Das habe ich jetzt mal gemacht zu einer Sonderaktion. Aber ansonsten, nein, es ist ein Laden. Ganz normal, die Tür steht offen. Man geht rein und kauft. Das habe ich über viele Jahre gemacht. Das Thema ist jetzt, und das ist ja der Punkt, da habe ich dann auch mit anderen Händlerkollegen gesprochen, wenn man natürlich aber den Preiskampf mitgeht draußen im Markt, dann ist dieser Umsatz halt nichts wert. Das ist halt das Problem an der Sache. Der Umsatz, die Bank hat mich auch immer nur nach dem Umsatz gefragt, aber der bringt mir ja nichts am Ende, wenn wenig hängen bleibt und ich extrem viele durchlaufende Posten habe. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich kicke die Hälfte des Sortiments aus dem Laden, senke meinen Umsatz, mache aber stabile Profite.
Okay, das heißt, du machst dann mit so einem Laden, jetzt habe ich mal gerade überschlagen, weiß nicht, irgendwas zwischen 2 und 2,5 Millionen Euro Umsatz, da bleiben dann 10% von hängen vielleicht?
Nein.
Weniger?
Nein, das funktioniert ja. Das war ja mein Problem, darüber habe ich ja immer gesprochen. Das kann auf Dauer nicht klappen. Das ist das Problem. Es waren viele Sachen dabei. Wenn ich solche Tage hatte, also natürlich waren jetzt man hat keine 15.000 Umsatz gemacht an einem regnerischen Mittwoch. Ja, das hat nicht funktioniert. Aber an einem Tag, an dem der Umsatz gut lief und alles schön war, habe ich aber dann danach geguckt, dann habe ich gesehen, okay, ich habe jetzt vielleicht irgendeinen großen Posten gehabt. Das war ein sehr großes Star Wars Set zum Beispiel. Das war gerade neu auf den Markt gekommen. Der Markt online gibt 35% auf das Set. Damit bin ich unter meinem EK. Und ich sage dann, okay, ich gehe auf 30% Rabatt, das ist mein EK, und schleuse das Ding einfach durch, weil ich die Rechnung ja bezahlen muss von der Ware, die ich geordert habe. Und dann schleust du an so einem Tag für 15.000 Euro Star Wars Sets durch und hast am Ende, weiß ich nicht, vielleicht 60, 70 Euro verdient.
Und ist es dann so, dass der Preis online günstiger ist, weil irgendwelche eBay-Händler das dann Secondhand rabattieren oder dass bei Amazon rabattiert reinkommt? Oder warum ist der, ich meine, eigentlich ist ja, würde ja Lego das nicht machen?
Also Lego rabattiert ja gar nicht. Man kann Lego nicht vorwerfen, dass sie die Preise dumpen würden. Lego hat es auf seiner Webseite bis zu den letzten Wochen oder meine Sonderaktion, da geben sie 20% Rabatt. Lego hat den Preis auf der UVP, einen völligen Mondpreis, den kein Mensch zahlt. Und dann gibt es aber meistens, Amazon ist gar nicht der Preistreiber eigentlich, also die sind nicht die Ersten, die ziehen eigentlich immer nur mit. Aber natürlich ist Amazon der prominente Preis. Das heißt, wenn irgendwie Smith Toys oder irgend sowas, oder damals war es Toys R Us, seit Smith Toys am Markt, das habe ich mit Lego eigentlich nichts mehr zu tun. Als Toys R Us noch da war und die haben dann die Dinge halt zum EK, für mich als Händler zum EK rausgehauen, Amazon zieht natürlich ungefähr 8 Minuten später mit. Und dann kommen Kunden rein und gucken natürlich auf ihre Amazon-App, was das Ding kostet. Und dann stehe ich da. Und egal, wie gut ich den Leuten versuche zu erklären, dass ich als kleiner Laden das nicht leisten kann, hilft es mir nicht. Die haben eine Same-Day-Delivery und die sagen, hier, das 200-Euro-Set kostet da 135.
Mhm. Ja, super. Und dann ist denn dein YouTube-Business jetzt vom Umsatz her deutlich größer, als der Laden es jemals war?
Vom Umsatz ist immer die Frage, das ist mir bei YouTube, hier ist der Umsatz mir ja völlig wurscht, das ist ja der Punkt, das ist ja, ich habe da ja keine Ausgaben an der Sache, aber für mich ist es auf jeden Fall das wirtschaftlichere Standbein als der Laden. Vor allem ein absolut risikofreies Standbein im Gegensatz zu einem Laden, der natürlich dauerhaft sehr hohe Kosten verursacht und ich natürlich auch noch Warenbewegungen habe.
Aber man kann schon davon ausgehen, dass man jetzt irgendwie, dass du auch im Bereich, sagen wir mal, siebenstellige Umsätze schaffen kannst mit YouTube oder könntest, wenn du das ausreizen wollen würdest.
Das wären ja dann Profite direkt. Also Umsatz ist ja bei YouTube gleich Profit. Siebenstellige Profite nur durch YouTube zu ziehen, das ist schon, da bin ich im Moment von entfernt. Aber es ist die andere Sache, was man bei YouTube machen kann. Und das ist ja das Hauptgeschäft bei YouTube. Man kann natürlich Werbung für Firmen machen über YouTube. Das sind dann ja nicht die YouTube-Umsätze, sondern das sind Werbeerlöse, die man nebenher hat, wenn man das machen möchte. Ich mache es nicht, weil ich Händler bin. Ich bewerbe nur Produkte, aber ich habe keine Verträge mit Firmen. Wenn man natürlich solche Verträge macht, dann verdient man sehr viel Geld. Also die großen YouTuber, denke ich, verdienen wesentlich mehr extern als tatsächlich. So die Fußballer, die kriegen von ihrem Verein zwar ihr Gehalt, aber der Marketing-Deal mit Nike ist irgendwie profitabler.
Also du meinst jetzt vor allen Dingen, wenn man dann da irgendwie sozusagen sich selber vermarktet, jetzt gar nicht mehr, dass es von
genau.
YouTube... Okay,
man kann... Wenn man Influencer dann ist und diese Sachen macht und dann vielleicht seine eigenen Produktlinien auf den Markt bringt, okay, und solche Geschichten, das ist dann natürlich interessanter. Das ist ja, ich habe hier nur so kleine, ich habe Tassen, die ich verkaufe bei mir. Das ist ja das, wo mein Name draufsteht, meine Held der Steine-Tassen. Und das ist natürlich, das ist ein nettes Ding, was so dazugeht. Und das ist dann schön. Da hat man dann halt, da ist man halt auch natürlich in der gesamten Produkterstellungskette halt viel mehr eingebunden, kann viel mehr von sich selbst in das Produkt packen. Das macht dann natürlich viel mehr Spaß.
Und dann, also du machst ja, also YouTube-Anzeigen gibt es bei dir, ne? Und es gibt auch so Affiliate-Links, ne? Dass du sozusagen an andere Produzenten weiterverlinkst sozusagen, oder auch Händler weiterverlinkst, ne?
Ganz genau. Das ist ja das, was ich jedem Laden empfehle. Viele machen das nicht, weil sie sagen, ja, nee, aber dann kaufen die ja woanders. Aber das ist halt ich finde eine zu kleine Sicht darauf, dass man versucht, so einen Käfig zu schaffen. Und das möchte ich gar nicht haben. Ich möchte ja, dass jemand, der mein Video anguckt, muss dann zwingend zu mir in den Laden, um das Produkt auch zu kaufen. Das wird mir gerne als Kontra gegeben, wenn ich jemandem sage, hier macht doch einen Kanal auf. Oder was, ein Podcast oder ich weiß es nicht, irgendwas erzählen, dass es dich gibt und dass du welche Produkte du hast und was du über diese Produkte weißt. Und dann sagen die, ja gut, und dann lassen die sich bei mir beraten und kaufen danach woanders. Ja, aber das ist halt, das ist das Risiko, was man mitnimmt. Und dann ist ein Affiliate-Link zumindest was, dass man einen Tipp wieder zurückkriegt, dafür, dass man die Leute online beraten hat. Und ich finde, es ist ein sehr faires Geschäft, eigentlich für alle Seiten.
Ist Affiliate deine größte Einkommensquelle aktuell, also Affiliate-Provision?
In manchen Monaten ja. In manchen Monaten ja. Das ist immer extrem abhängig davon, welche Produkte gerade gekauft werden. YouTube-Werbung ist ein unglaublich schwankendes Geschäft, je nachdem, zu welchen Zielgruppen YouTube ausgeliefert hat gerade. Da habe ich keine Konstante irgendwie, dass ich sage, in einem Monat, in dem ich 20% mehr Views habe, habe ich auch 20% mehr Einnahmen. Das ist extrem schwankend bei mir. Und genauso ist mit den Affiliate-Links. Zu manchen Zeiten kaufen die Leute teurere Produkte. Ich bewerbe in manchen Monaten auch sehr günstige Produkte. Und dann sind natürlich meine Affiliate-Einnahmen niedriger. Und momentan habe ich Lego aus meinem Portfolio eigentlich vollständig gestrichen. Und die Lego-Produkte sind immer die teuersten. Und da ich prozentual bei Affiliate verdiene, habe ich natürlich früher mehr Geld verdient, als ich Lego promotet habe.
Wer ist dein Top-Merchant? Also an wen verweist du am häufigsten? Wer zahlt dir die meisten Provisionen?
Normalerweise ist es Amazon.
Und was war das erfolgreichste Produkt, was du sozusagen bislang vermittelt hast da? Also welches Set oder was muss man sich da vorstellen?
Also ich denke, der große, was der Schwellers? Ich glaube, der gelingende gängige Schwellerskran 42082. Das dürfte das erfolgreichste Produkt gewesen sein.
Was ist das? Schwellers? Was ist das?
Das ist ein großer roter Kran. Ein cooles Teil, 4000 Teile, ein schönes Technikmodell. Und das glaube ich, weil das ein gutes Produkt war. Das ist der Punkt. Und das habe ich empfohlen. Und ich fahre darüber keine Statistiken ganz genau. Aber da hatte ich reingeschaut und habe ich gedacht, okay, das haben echt viele gekauft. Und Amazon hat einen guten Preis für das Produkt. Die meiste Zeit kein Preisbrecher, aber einen guten Preis. Und den hatte ich in einem Video, glaube ich, auch gesagt. Ich sagte, also wenn ihr den Preis kriegt, kauft's, weil das ist das Produkt auch wirklich wert. Man muss ja nicht jedes Produkt zu Tode rabattieren. Irgendwann ist es okay, dass man sagt, der Gegenwert stimmt, den man bekommt.
Und das war der Preis war häufig dort. Was war das ungefähr? Größenordnung, Preis?
160 Euro etwa.
Okay. Und sag auch nochmal nur, dass man so einen Überblick bekommt, wer ist noch ein wichtiger Merchant nach Amazon? Also das hätte ich jetzt fast vermutet, Amazon. Und was gibt's noch so?
Amazon, ich habe dann noch Bluebricks. Das ist ein großer Händler für alle Klemmbausteinprodukte, die kein Lego sind. Dann habe ich noch als Partner die Bausteinecke. Dort kann man auch meine Tassen im Versand bekommen. Deswegen wird da gekauft und auf die verlinke ich natürlich auch. Und dann habe ich halt immer noch mal so Special-Aktionen, wenn einer halt sagt, hier es gibt von FigoSafe so schöne Vitrinen für Modelle. Und wenn ich von denen Modelle vorstelle, dann verlinke ich auch auf deren Shop. Und meine Bezahlung für die Videos ist die Verlinkung. Und die Affiliate-Sachen, ich möchte mich für meine Videos eigentlich nicht bezahlen lassen für das Video. Ich finde immer, die Ergebnisse werden sehr schwach. Die Affiliate-Sache funktioniert wesentlich neutraler einfach. Das ist ja ergebnisneutral.
In der nun kommenden Woche ist es endlich soweit. Die Elevation Digital Days, also die Digitalkonferenz von Vodafone, powered by Samsung, geht über die Bühne von Dienstag bis Donnerstag, 3 Tage in Folge, vom 27. bis zum 29. April, jeweils ab 13 Uhr, über 50 Stunden Content. Wir selber sind auch ein bisschen involviert von OMR aus, aber ganz, ganz große Namen, Scott Galloway, Verena Pauster, Sebastian Truhn, viele, viele weitere. Schaut mal rein, alles umsonst. Die Woche könnte kaum kurzweiliger sein. Vodafone.de/Elevation. Jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, dass du Lego eigentlich gar nicht mehr machst. Und wenn man dich ein bisschen recherchiert, dann findet man schnell irgendwie, dass du mit Lego auch häufig verstritten bist, sag ich mal. Das ist ja eigentlich sehr erstaunlich, denn man würde sich so vorstellen, dass die Lego-Leute dich lieben müssten. Du promotest deren Produkte, du bist der größte Fan, kennst da alles, push die Marke in neue Zielgruppen hinein. Wo rührt das her, dass ihr trotzdem keinerlei enge Partnerschaft habt?
Naja, also zum einen ist die, bin ich aber halt nicht so, wie Lego mich gerne hätte. Ich bin halt kein Influencer für Lego. Ich habe zwar eine Influencer-Funktion, dass ich die Marke bekannt mache, aber ich die schenken mir die Produkte nicht und ich habe keine, weiß ich nicht, ich schaue nicht über etwas hinweg, was Lego macht, sondern ich war halt Händler und ich wusste genau, an welchem Produkt ich Geld verliere und an welchem ich Geld verdiene. Und dementsprechend wollte ich natürlich meine Kunden auch informieren und sagen, ja, werde ich bei mir im Laden nicht anbieten, ich verliere dran Geld. Und sowas will Lego natürlich nicht hören. Das ist klar. Deswegen war ich für die nie ein Werbe- oder Fankanal in irgendeiner Form, sondern ein Händlerkanal. Und dazu bin ich halt kein Händler, der bei denen in irgendeinem System angebunden ist. Es gab keine Schnittstelle zu mir. Ich habe einfach geordert und habe bei mir verkauft. Ich habe mich auch nicht an deren Vorschläge gehalten, wie man Produkte platzieren sollte. Diese Vorschläge waren mir vollkommen egal, weil ich fand, das war nicht klug. Das sah aus wie im Kaufhof dann oder wie im Toys R Us und ich möchte nicht, dass mein Laden so aussieht.
Aber ich meine, eigentlich müsste ich ja trotzdem mögen. Ich meine, das ist ja, ja, sagen wir mal, redaktionelle Freiheit und dann trotzdem hilfst du denen ja, denke ich mal.
Ich hab Lego, millionenschwere Werbung kostenlos gebracht. Klar, also das auf jeden Fall. Ich helfe ihnen schon, aber darüber schauen sie trotzdem nicht hinweg. Ich nehme an, dass die Leute bei Lego, die wissen, dass ich sehr, sehr gut für sie bin, nicht die sind, die die Möglichkeit hätten, mit mir zu reden und eine Kooperation anzustreben. Das ist eine andere Abteilung. Das ist zum Beispiel dann die Marketingabteilung. Die Marketingabteilung findet es gruselig, was ich mache, weil ich nicht deren tolles Wording benutze oder weil ich nicht verstehe, dass deren Marketingmix grandios schlau ist. Und dann dann ist es halt einfach nicht so, wie sie es möchten. Und das ist auch deren gutes Recht. Die müssen mit mir nicht kooperieren. Ich hätte es für sehr klug gehalten, wenn sie mit mir kooperiert hätten. Aber das ist meine Einzelmeinung. Wenn der Konzern sagt, dass sie eine andere Strategie fahren wollen, ist es auch vollkommen.
Ich meine, sagen wir mal, nicht kooperieren, wenn man da tiefer reinschaut, es gab ja sogar mehrfach, glaube ich, in den letzten Jahren Post von Anwälten, ne?
Ja, wir sind da immer mal ein bisschen aneinander geraten, weil ich Sachen gemacht habe, die Lego nicht gefallen haben, aber
zum Beispiel, sagen wir mal ein Beispiel?
Machen wir es mal so, das, was in den Briefen stand, war, ich habe eine Marke angemeldet mit meinem Logo, mit meinem Firmenlogo und auf dem Firmenlogo ist eine Noppe zu sehen von einem Noppenstein und Lego war der Meinung, oder Legos Anwälte, es sind immer Legos Anwälte, ob Lego davon überhaupt was wusste, lass mir dahingestellt. Die Anwälte waren der Meinung, ein Kunde könnte glauben, dass das ein Lego-Stein ist und dass ich dann Lego sei. Und dann, wenn ein Kunde zu mir in den Laden kommt, glaubt er, Lego würde mit ihm sprechen. Diese Verwechslungsgefahr war anscheinend so kritisch. Dass ich meine Marke löschen sollte, was ich auch getan habe. Ich hätte die Marke auch gelöscht, wenn Lego bei mir angerufen hätte und gesagt hätte, komm, Jung, nett, was du da machst, aber guck mal, ja, dann, das wäre auch in Ordnung gewesen. Damals waren wir ja noch in einem geschäftlichen Verhältnis, aber ich habe halt damals schon jahrelang gesagt, welche Lego-Produkte gut sind und welche schlecht. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das bei denen halt nicht gut aufstößt, wenn man nicht jedes Produkt in den Himmel lobt.
Ich meine, man muss ja auch sagen, dass die Videos, die du gemacht hast, wo du die Produkte sozusagen verreißt, dass die mit am besten funktionieren. Ne? Also wenn du ein negatives Video machst, dann wird es am meisten geguckt. Ne?
Ja, auf jeden Fall, weil es einen Entertainment-Faktor hat. Das ist ja die Sache. Ich meine, das Gute ist, ich merke ja, das kann man ja sehr schön auswerten. YouTube ist da ja sehr dankbar mit den Analytics. Man kann sehr schön auswerten, was so das Grundrauschen im Kanal ist. Also, dass einfach wiederkehrende Zuschauer da sind, die sich einfach jedes Video gerne anschauen und sich unterhalten lassen. Und dieses Grundrauschen steigt ganz entspannt jedes Jahr ein bisschen an. Und dann gibt es natürlich diese Ausreißer, wenn ein Video sehr beliebt ist oder das einen sehr hohen Comedy-Faktor hatte, was auch immer, und es dann sehr stark geteilt wurde, dann reißt das hoch. Dann kommen viele neue Zuschauer dazu, die aber mit meinem Grundrauschen wenig zu tun haben. Die denken, jedes Video müsste irgendwie reißerisch sein und es müsste groß geschrien werden und so weiter und so fort. Dann merken die nach 2-3 Wochen, okay, die 6 Videos, die jetzt kamen, die waren ja total langweilig. Das waren ja einfach nur Videos über Produkte, wo der komische Kerl da sitzt und was erzählt. Und der macht gar keine Witze die ganze Zeit und dann gehen die auch wieder. Und das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Und diese Ausreißer-Videos, die werden natürlich dann den Zuschauern durch den YouTube-Algorithmus auch nacheinander vorgeschlagen. Also wer nur über diese Ausreißer-Videos reinkommt, wird auch erstmal nur diese Spitzen immer vorgeschlagen bekommen. Und der merkt gar nicht, was unter der Woche dann so passiert. Die Enttäuschung kommt dann erst später, wenn er mich abonniert und alles Neue nur entspannt ist. Und ich möchte ja eigentlich gute Laune haben in meinem Kanal. Ich möchte eigentlich einen netten Tag haben und mich erfreuen an dem Produkt, was ich gebaut habe.
Wenn man jetzt so auf Lego drauf guckt, aus der Digital-Marketing-Brille, dann hat man das Gefühl, die machen das eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Also so jetzt Marketing generell als Konzern, wie die sozusagen ihre Produkte in Content überführen, Filme machen, auch natürlich bei YouTube viel Eigenes machen. Da entsteht eine richtige digitale Welt, so eine Inhaltewelt rund um Lego. Das ist eigentlich so Textbook oder wie man das so machen sollte, sozusagen heute als Marke. Dennoch, bei dir sehen sie es irgendwie nicht. Oder wie blickst denn du auf das Marketing von Lego, jetzt abseits von dir selber?
Es ist halt ein bisschen oldschool, was sie machen. Aber ich würde sagen, es ist das, was halt die großen Beratungshäuser denen erzählen, was halt vor 10 Jahren up-to-date war. Das ist das, was sie machen. Also diesen starken Lizenzmix drin, sehr, sehr starke Lizenz. Also Lego hat 80-90% Lizenzprodukte drin.
Also das heißt, Lizenz das, heißt, andere Leute machen Filme im Auftrag von Lego.
Ganz genau. Oder sie hängen sich auf Marvel drauf und sie hängen sich auf Star Wars drauf. Sie haben eine unglaublich enge Disney-Kooperation. Egal, was Disney macht, Lego bringt ein Produkt dazu. Und das funktioniert natürlich super. Er hat ja natürlich aber auch einen klaren Hintergrund, wo Lego seine Produkte verkaufen möchte. Die möchten beim Kaufhof in der Star-Wars-Abteilung mitstehen. Und die möchten natürlich, wenn jemand Marvel sucht, sollen auch die Lego-Produkte kommen und so weiter und so fort. Also all das, wo Fans, vor allem erwachsene Fans, unterwegs sind, da möchte Lego mitstehen.
Ist erstmal clever.
Das ist so und Product Placement ist halt ein Riesenthema. Möglichst überall versuchen, in jede erfolgreiche Serie, da sollen die mal in der Folge auch Lego bauen, das ist ganz wichtig, oder ist zumindest einer hat Lego als Hobby und so, ganz wichtig. Sobald es ein bisschen nerdig wird, so haben sie überall Lego rumstehen. Und das machen sie auch ganz gut und sie verschenken ja auch an die großen Streamer-Sets, damit die irgendwo hinstellen. Aber sie haben halt trotzdem das Social Media überhaupt nicht drauf. Man verbindet ja mit Lego gar nichts. Also niemanden. Man kann sich auch deren Instagram-Kanal angucken, der eine Vollkatastrophe ist. Und das ist, da tut sich halt nichts. Aber natürlich, es kann aber auch kein Konzern. Also das kann man Lego gar nicht vorwerfen, aber Social Media kennen sie nicht. Die sind, ihr YouTube-Kanal ist, okay, da haben sie halt ihre Designer-Videos, immerhin. Dass sie die machen, finde ich außerordentlich fortschrittlich für so einen Konzern.
Was machen sie da?
Da stellen sie zu wenigen Großprodukten, kann sich der Designer dieses Produktes hinsetzen und der erklärt kurz die Key-Features von dem Produkt. Und das machen sie ganz, ganz schön. Das sind natürlich Marketing-Sätze. Also es ist leider nicht das, was der Entwickler oder was der Fan hören möchte, sondern es ist das, was man halt danach schön abdrucken kann auch. Das ist okay. Sehr viel davon steht dann auch in der Anleitung am Ende von dem Produkt vorne mit drin, was er da gesagt hat, damit es halt irgendwie rund ist und so weiter. Klingt auch alles, wie gesagt, sehr nett. Wenn man sich halt tief mit der Materie beschäftigt, merkt man, dass halt in dem Video nichts gesagt wurde. Das ist halt ein bisschen schade. Und ansonsten, ich würde mir halt bei denen... ich würde mir für Sie irgendwann wünschen, dass Sie halt jemanden hätten, der für Ihr Produkt ein bisschen sprechen kann. Also jemanden, den man mit Ihnen verbindet, weil bei Social Media braucht man halt jemanden, der was sagt. Also der irgendwie auch mal vielleicht in die Kamera guckt und was sagt und das Produkt mal vorstellen kann. Irgendwas mal aus dem Alltag von Lego in irgendeiner Form. Aber die sind ja wie eingebunkert. Also man kriegt ja nichts von Lego mit in irgendeiner Form. Merkt man ja auch bei dem, Sie haben ja gerade einen riesigen Streit mit Thorsten von Steingemachtes. Lego äußert sich schlicht dazu nicht. Lego schweigt immer tot. Es wird nie ein Statement rausgegeben, außer dieses Standardding, wir sind eine große Firma und wir wollen unsere Rechte schützen und bitte habt Verständnis.
Ich meine, es gibt ja am Ende schon natürlich viel Content, wo die dann vorkommen. Also ich kenne es auch wirklich von meinen eigenen Kindern, da gucken die Lego Ninjago, ne? Also diese... Ja. Das reicht gibt's ja eigentlich. Ne? Genau. Ja. Ist das von denen selber ausgedacht, Ninjago? Haben sie selber ausgedacht, diese Welt, ne?
Ich denke, ja, es läuft bei ihnen als Lizenzmodell, aber ich nehme an, weil sie es sich intern lizenzieren, was weiß ich, die eine Firma schiebt es der anderen zu, was auch immer. Aber ja, das ist ein sehr gutes, durchdachtes Konzept, Ninjago.
Ja, klappt jetzt sozusagen, ich erlebe, dass es funktioniert. Ne? Also das ist irgendwie, man will das sehen, also die Kinder wollen das sehen und das dann auch entsprechend haben und dann im Zweifel, da haben sie diese Welt halt hinbekommen. Ne? Also deswegen, ich meine, was du vermisst, ist dieses Authentische, dieses sozusagen die Firma selber und nicht irgendwelche Stories, die Firma sich ausdenkt. Aber wahrscheinlich reicht es ja auch erstmal für die so. Ich meine, die Firma kommt.
Es reicht. Die macht ja Geld. Das kann wohl leben. Die Produkte werden immer schlechter. Aber das merken ja viele Kunden nicht, wenn sie die anderen Produkte nicht kannten. Die leben ja davon, glücklicherweise, dass die Kinder neu kommen und nach ein paar Jahren wieder weg sind als Kunde. Und das ist deren Konzept für Sachen jetzt wie Ninjago. Das ist ja eine klassische Kinderspielserie, das kaufen Erwachsene ja eigentlich nicht. Und da klappt das. Die haben ja den Vergleich nicht.
Was gibt es denn für Alternativen zu Lego? Also wenn man jetzt sagt, ich möchte auch mit so, man nennt das ja, glaube ich, Klemmbausteinen arbeiten.
Ja, in Deutschland wird es Klemmbaustein genannt. Weltweit sagen alle Legos einfach, aber es sind natürlich Bricks. Ja, hervorragend. Also einer der größten, es gibt ein paar, also machen wir es mal andersrum. Ich muss sagen, es gibt Steineproduzenten erstmal und dann gibt es die Konfektionierer, die kaufen einfach Steine und packen sie dann in eine Box mit ihrer eigenen Idee. Aber sehr groß ist natürlich Xingbao, ist einer der ganz großen, oder Xingbao oder wie auch immer. Das ist der sehr groß und sehr breit aufgefächert, was die Inhalte angeht. Mhm. Dann haben wir für die Kinder Cumin, ist sehr, sehr groß und stark. Wir haben einen europäischen Mitbewerber, der auch tatsächlich der einzige überhaupt in der ganzen Industrie ist, der in Europa auch vollständig produziert, in großer Menge. Mhm. Das ist Kobi. Die haben eine sehr, sehr gute Qualität.
Wo kommt der her? Also Deutsch oder wo?
Aus Polen.
Aus Polen.
Mhm. Aus Polen. Und der, was die Steinequalität angeht, in meinen Augen bester Anbieter ist GoBricks. Mhm. GoBricks, auch natürlich ein Chinese, und die verkaufen aber keine Sets. Die stellen die Steine her und die Steine kaufen dann andere Firmen, um ihre Sets damit zu bestücken. Aber wenn GoBricks-Steine in irgendeinem Karton drin sind, dann hat man das richtig gute Zeug. Mhm. Die sind momentan meine Favoriten, was die Qualität angeht, auch über Lego.
Was macht denn so ein Stein aus? Also ich meine, ich kenne jetzt diese Lego-Steine so vor allen Dingen als auch von meinen Kindern oder als Kind. Da sollte man ja meinen, die sind so relativ ähnlich.
Ja, auf den ersten Blick sind es auch alle. Das Patent ist ja schon seit Jahren, Jahrzehnten ausgelaufen. Alle dürfen diese Steine herstellen ohne Probleme. Und es ist auch nicht schwierig, die herzustellen. Man braucht dafür auch keine Hochtechnik in irgendeiner Form. Das funktioniert alles. Aber es gibt Steine von vielen Anbietern, auch bei Xingbao, ist halt mal, sagen wir mal, ein Stein, der bei dir nicht perfekt passt. Ja, der ist dann ein bisschen zu fest oder ein bisschen zu lose. Mhm. Das ist ein Thema. Das zweite Thema, was sehr viele stört, vor allem die Erwachsenen, ist, wenn ein Stein verkratzt ist, wenn irgendwie die nicht so hochpoliert glänzend sind. Mhm. Vor allem bei Fliesen ist das sehr störend. Verstehe ich auch zu 100%, weil das natürlich das Erlebnis trübt, wenn man ein neues Produkt aufbaut, das nicht perfekt neu aussieht. Mhm. Und die andere Sache ist dann auch die Farbtreue. Damit hat Lego auch stark zu kämpfen, dass man einfach eine Wand baut aus 20 blauen Steinen und 3-4 davon sehen irgendwie anders aus. Mhm. Und das ist natürlich dann qualitativ einfach nicht so schön. Und dann ist natürlich ein ganz großer Punkt noch, wie schön ist die Anleitung, wie gut ist das Modell entwickelt? Ist das irgendwie detailliert und reichhaltig und verspielt oder ist es halt einfach möglichst günstig zusammengeschustert? Und da haben sowohl Lego als auch einige Konkurrenzhersteller noch Probleme, dass es einfach ein bisschen schäbig ist, was man kriegt. Und manche hauen halt richtig rein und geben einem halt ein sehr üppiges Bau- und Spielgefühl.
Sind denn die anderen Hersteller sozusagen näher an dir dran? Also nutzen die Chance, dass Lego dich sozusagen nicht will und versuchen, dich zu ihrem Botschafter zu machen oder versuchen, mehr mit dir zu arbeiten, sich zu positionieren? Sind die sozusagen, entdecken die dich mehr als Marketingmöglichkeit?
Ja, tun sie auf jeden Fall. Die sind ja noch im Wachstum. Die wollen den europäischen Markt ja erobern. Ich glaube, der europäische Markt für Lego ist gesättigt, circa. Die wachsen ja nur noch weltweit. Und das ist das, die wollen natürlich in Europa wachsen. Das Problem ist nur, die verstehen nicht, dass ich Händler bin. Die denken, ich sei Influencer. Mhm. Und die sagen dann, hier stell das Set vor, du kriegst das und das Geld und sag das und das. Mhm. Dann denke ich mir, nee, ist nicht mein Konzept. Funktioniert nicht. Weil mit mir arbeiten eigentlich nur die Händler und Reseller zusammen. Das funktioniert gut. Also so wie Bluebricks zum Beispiel, die Reseller sind und die verstehen den Absatzwert der Sache und sagen hier, verlink uns doch in deinen Videos und die schicken mir nur Affiliate-Links, aber ich kaufe meine Sachen bei denen selbst und beschließe dann, ob ich das Video sende oder nicht. Aber ich habe keinen Vertrag und das finde ich sehr angenehm. Genauso macht es dann auch die Bausteinecke oder Steingemachtes oder so. Das sind aber Reseller, die wollen gerne mit mir zusammenarbeiten. Aber nicht die Hersteller, wie gesagt, die haben komische Ideen.
Gibt es irgendwie im Ausland, in den USA oder so, oder in China, irgendwelche anderen Kanäle wie deinen, wo du dich dann orientierst, wo du siehst, was machbar ist?
Also es gibt auf jeden Fall andere, die machen das technisch wesentlich anspruchsvoller und schöner als ich, weil ich ja einfach nur an meinem Tisch sitze. Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Ich sitze einfach nur an meinem Tisch und zeige das Modell aus einer Kameraperspektive ohne Schnitt. Das macht es für mich natürlich sehr einfach, vor allem, weil ich es auch nicht sehr viel besser kann. Mit Tontechnik und Schneidetechnik habe ich wenig zu tun. Ich sitze einfach nur da und erzähle. Das ist auch das, was ich als Händler kann. Da steht ein Kunde auch ohne Schnitte und ohne verschiedene Perspektiven vor mir. Der muss da stehen und muss mit mir klarkommen. Und genauso mache ich auch meine Videos. Es gibt natürlich andere, die haben ganz tolle Technik. Also die fahren da rum, zeigen Sachen aus verschiedenen Winkeln oder haben eine sehr angenehme Art, das rüberzubringen. Jangbricks zum Beispiel ist so einer, die ich gerne anschaue, weil mich seine Meinung interessiert zu vielen Produkten, weil er tiefer zum Beispiel auch in den Spielwelten ist. Ich kenne mich mit Star Wars nicht besonders gut aus. Er kennt sich sehr gut aus. Und dann schaue ich mir natürlich sein Video an, weil es mich interessiert, ob das Modell überhaupt vom Inhalt her gut ist, weil ich das nicht so gut beurteilen kann. Und dann mache ich das sehr gerne, das finde ich schön. Und er ist auch kein gekaufter Kanal. Das finde ich auch sehr schön. Er besorgt sich seine Sachen auch. Er hat ein paar Affiliate-Links und er lebt dann über Tipps, irgendwie Patreon oder irgendwas. Das sind seine Einnahmequellen. Und das merkt man auch an seinen Aussagen, dass er halt Fan ist von den Steinen. Aber wenn ihn eine Firma nervt, sagt das. Und das finde ich angenehm. Das ist halt das, was ich mag.
Ist eigentlich Patreon für dich auch ein Thema?
Nein. Also ich habe auch keinen... bei YouTube habe ich auch keine Mitgliedschaft in meinem Kanal oder irgend sowas. Das heißt, wenn man mich schaut, ist es für den Zuschauer immer kostenfrei. Gut, er muss die Werbung sich anschauen oder muss Premium-Mitglied bei YouTube sein, damit er keine bekommt. Aber von YouTube-Zuschauern möchte ich eigentlich keine Tipps oder irgendwas haben. Das ist nicht das Konzept dort. Ich habe ja auch die Affiliate-Links. Ich habe Tippi-Stream, nennt sich's für meinen Twitch-Kanal. Twitch ist ja anders aufgebaut in seiner... Aber da rede ich auch nicht über Lego. Das ist ja wieder was anderes.
Wie groß bist du bei Twitch?
Da bin ich so bei 130.000 Followern, glaube ich. Twitch ist so, aber es gucken so 1.000 bis 2.000 Leute zu, wenn ich live bin.
Und was machst du da?
Da spiele ich zum einen ein paar alte Spiele, die mich interessieren. Ich spiele aber auch mal mit der Community, mit anderen Streamern schalten wir uns dazu Squad-Streams zusammen und spielen da auch mal irgendein Abenteuerspiel. Vielleicht mal Minecraft, kann man ja auch was bauen aus Stein. Das passt und ich baue auch dienstags abends baue ich da auch mal Bausteinmodelle zusammen. Aber da habe ich dann weniger Austausch mit dem Stream. Es ist einfach nur ein Problem. Das ist wieder Twitch gehört ja zu Amazon und YouTube zu Google. Ich kann nicht auf beiden Plattformen live gehen. Das verbieten die Verträge jeweils mit den Firmen und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, nur noch bei Twitch live zu gehen. Da die technischen Voraussetzungen von Twitch besser sind als die von YouTube, um live zu sein. Und dann kann ich aber laut Vertrag nicht mehr bei YouTube auch live gehen. Und deswegen habe ich mein Live-Bauen mit dem Helden, was ich früher bei YouTube gezeigt habe, muss ich jetzt quasi bei Twitch auch zeigen. Aber das hat nicht den Twitch-Charakter. Ich habe nicht den Austausch mit dem Chat währenddessen, weil ich ja nach unten schaue auf mein Bauprojekt und nicht in den Chat und nicht auf den Bildschirm.
Aber wenn du bei Twitch live gehst, dann sagst du so immer 1.000, 2.000 Leute sind dabei.
Ja, also es kommt ein bisschen auf an, wenn ich Lego baue, auch mal 3.000 oder 4.000, aber es ist so normalerweise zwischen 1.000 und 2.000, ja.
Und das heißt, du bist der größte Lego-Experte in Deutschland, wenn man so will.
Bei Lego im deutschsprachigen Raum, also die Videos machen und dabei auch reden, es gibt immer mal auch andere, der Austrian, ist früher Austrian Lego-Fan, hat sich jetzt Austrian Bricks-Fan, glaube ich, umbenannt, der macht Speedbuilds, da hört man halt nichts, das gucken halt sehr viele Internationale, aber er ist trotzdem Österreicher, also deutschsprachig. Aber im deutschsprachigen Raum tatsächlich mit Deutsch reden im Video, ja, bin ich mit Abstand der Größte.
Warum machst du da nicht einen Online-Shop? Ich meine, du hast jetzt da irgendwie einen kleinen Shop. Ich glaube, dein Laden in Sachsenhausen ist auch nicht sehr groß, ne?
Ist winzig. Ja, 4 Quadratmeter Verkaufsfläche.
Ja, das ist ja ein, ich meine, jetzt gibt's Shopify, das wäre ja alles da. Also warum sagst du nicht, ich bin Händler? Sagst du ja auch, ich bin Händler. Warum dann nicht auch irgendwie noch einen Online-Shop aufmachen?
Online-Handel hat mich nie fasziniert, weil Online-Handel ist zu 99% Logistik und ich möchte keine Angestellten haben, ich möchte meine Sachen alleine machen und ich finde Kistenpacken echt doof. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich kann es auch wahrscheinlich nicht besonders gut. Andere packen bestimmt schneller die Kisten und kümmern sich dann um
Frachtkarten. Könnte man ja alles outsourcen an irgendwelche anderen?
Ja, aber das mache ich ja mit Affiliate-Links. Okay. Ist ja outgesourced dadurch. Also damit ist es ja draußen. Aber dass ich jetzt mir einen Fulfillment-Dienstleister hole und das Paket, ob ich jetzt mir Angestellte hole und die packen das oder ob ich Fulfillment bei Amazon oder irgendwas mache oder ob ich einen Affiliate-Link habe. Im Endeffekt, ich habe das Set nie in der Hand gehabt. Das heißt, für den Kunden gibt's genau keinen Unterschied. Mhm. Und ich meine, dass wenn ich ein Fulfillment bei Amazon machen würde, dann können sie auch gleich bei Amazon bestellen und kriegen einen besseren Preis, weil das Fulfillment ist so teuer. Dass, wie gesagt, da mache ich einen Affiliate-Link hin. Die sollen ihren Preis bestimmen, die sollen ihre Sachen machen. Und die Sache ist für mich gut. Ich brauche wirklich keinen Online-Shop. Ich hatte einen Online-Shop für Einzelteile, weil es mir in meinem kleinen Laden nicht möglich war. Ich hatte ja, 300.000, 400.000 Einzelteile. Es war mir nicht möglich, die auszustellen. Und da musste ich eine Online-Datenbank nehmen, damit die Leute wissen konnten, was habe ich denn überhaupt im Lager? Und dann konnten sie dort ihre Sachen aussuchen und konnten sie dann auch bei mir im Laden abholen. da habe ich mal dieses Online-Ding versucht, aber ich muss sagen, es ist einfach nicht meine Welt. Tatsächlich macht es mir einfach keinen Spaß. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich in der Zeit, die ich habe am Tag, lieber etwas, was ich nett finde, und das sind Videos. Ich rede sehr gerne im Laden mit Kunden, was aber jetzt seit YouTube so gut läuft, praktisch nicht mehr möglich ist, weil es so ein Fan-Treffen geworden ist, mehr als dass es...
Das heißt, da kommen Leute angereist zu dir?
Ja, ja. Deswegen ist er ja auch aktuell geschlossen. Also er ist auch geschlossen, obwohl ich ja Pickup machen könnte oder Straßenverkauf oder irgendwas dürfte ich jetzt, aber es motiviert Menschen halt definitiv. Also sie kommen von überall her. Also die kommen aus Benelux angefahren, aus Österreich, aus der Schweiz, von ganz Deutschland. Und ich möchte halt aktuell nicht zum Reisen aufrufen oder nicht dazu motivieren zu reisen. Und man kann ja auch in meiner Umgebung nichts essen, man kann nirgendwo übernachten. Also habe ich einen zu aktuell. Aber ist es trotzdem eher so, dass ich im Fokus stehe in dem Laden und nicht mehr meine Produkte, was in einem Laden nicht unbedingt der Plan sein sollte. Und deswegen habe ich ja auch den Laden immer weiter geschlossen. Dann irgendwann von den 6 Tagen die Woche ist es jetzt runtergeschrumpft auf 3 Tage im Monat. Das ist ja kein Laden mehr in dem Sinn.
Das ist mehr so ein Meet-and-Greet-Ort.
Es ist ein bisschen Meet-and-Greet, ja, genau. Was ich schade finde natürlich, ich meine, mir machen die 3 Tage Spaß. Ich finde das sehr nett, ich finde es lustig, es ist auch alles in Ordnung. Aber natürlich ist es kein Ladengeschäft mehr in dem Sinn. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ich hätte gerne wieder einen Laden, aber das vielleicht in ein paar Jahren wieder. Momentan ist es nicht so leicht.
Du bist einfach zu prominent geworden für einen Laden.
Für einen Laden aktuell, ja. Und jetzt wäre auch wieder die Sache, sagen die Leute, ja, machen doch jeden Tag auf, du kannst doch dann einen Angestellten reinstellen. Aber dann denke ich mir, ja, aber dann braucht der auch nicht zu mir kommen. Also dann wozu dann bei mir kaufen? Ich möchte nicht groß werden und Umsatz machen um jeden Preis. Ist nicht mein Ding. Ich möchte ja Spaß dran haben. Und dann habe ich einen Angestellten dort sitzen und da wird gekauft. Und genauso gut hätte man das Set auch nebendran im kleinen Spielwarenladen kaufen können, der es auch hat. Oder bei sich zu Hause, dass die Leute mal bei sich wieder was einkaufen, damit die ganzen Läden da nicht eingehen.
Das heißt, du strebst auf jeden Fall nicht nach dem Maximum, sondern nach so einer Art persönlichem Lebensoptimum.
Ja, genau. Ich möchte einfach das machen, auf das ich Lust habe. Das ist das, und dass ich das kann seit vielen Jahren jetzt, finde ich sensationell. Finde ich super. Großartig.
Glaubst du, dass das auch eines Tages wieder vorbei sein könnte und dass du dann doch wieder das machen musst, was sozusagen Arbeit heißt?
Nee, also ich habe eigentlich nicht vor, widerwillig zu arbeiten. Das definitiv nicht. Also das YouTube-Ding wird auf jeden Fall vorbeigehen. Das wird auf jeden Fall, vielleicht wird es noch 5 Jahre gehen, vielleicht geht es noch 10 Jahre, weiß ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das 30 oder 40 Jahre lang macht. Würde auch nicht wirklich zu mir passen, weil ich ständig Lust auf neue Sachen habe. Twitch ist jetzt eine sehr schöne Abwechslung. Das finde ich großartig. Ist eine ganz andere Art. Mache ich jetzt auch erst seit einem guten Jahr, aber das ist sehr spannend. Finde ich eine schöne Geschichte. Ich habe ja auch noch andere YouTube-Kanäle jetzt gegründet mit dem Der Held. Da spreche ich themenfreier. Und ich habe jetzt auch noch eine andere Werkstatt gegründet. Da werde ich ein bisschen, kann man auch mal kochen und alles Mögliche machen, auf was ich Lust habe. Ich möchte meine Hobbys eigentlich schon ein bisschen mit reinnehmen und gucken, was man da machen kann. Und vor allem, und das finde ich das Spannende, treffe ich immer mehr Leute aus anderen Branchen jetzt, mit denen wir vielleicht mal zusammenarbeiten in irgendeiner Form. Leider fehlt mir die Zeit, weil ich arbeite 7 Tage die Woche, aber trotzdem geht einem irgendwann die Zeit aus. Ich möchte halt noch andere Projekte machen. Ich habe viele Interessen und möchte gucken, dass ich die vielleicht jetzt damit anstoßen kann. Und das ist natürlich der Luxus, der einem dann gewährt wird, wenn man mit was Erfolg hat, dass man einfach in eine andere Branche einsteigen kann und dort schon mit Leuten in Kontakt kommt, was sich die Neueinsteiger dort wahnsinnig erarbeiten müssten. Und
also sag mal ein Beispiel, jetzt so Kai Pflaume war vor kurzem bei dir, hat da seine Ehrenpflaume Videoreihe sozusagen bei dir gemacht. Meinst du sowas oder was meinst du?
Ja, genau, zum Beispiel. Also ich habe jetzt überhaupt keinen Antrieb, ins Fernsehen zu kommen in irgendeiner Form. Aber falls ich wahrscheinlich wollte, hätte ich auf jeden Fall Kontakte, die ich anrufen können und sagen, hey, ist da was möglich? Ich hätte Lust auf was. Und das finde ich halt extrem schön. Das macht mir sehr viel Spaß. Und das ist eigentlich so das, worüber ich mich am meisten freue und was ich am tollsten finde, dass die Community mir das ermöglicht hat, einfach über diese Reichweite aus der Nische rauszukommen. Für jemanden, der neugierig ist, wie ich, ist das sensationell.
Und wobei du ja nicht sehr öffentlichkeitsaktiv bist, in dem Sinn, dass du jetzt viel Medien machst oder so. Ne? Ich glaube, wir hatten auch ein paar Mal versucht, dich mal zu begeistern für einen Podcast. Du bist da schon eher zurückhaltend, muss man sagen, ne?
Ja, sehr. Aber auch tatsächlich nicht in irgendeiner Form, dass ich das bei euch erwartet hätte, aber einfach wegen sehr vielen schlechten Erfahrungen, wenn man mit den Leuten in Kontakt geht, dass sie halt nicht, dass sie halt irgendwas wollen in irgendeiner Form oder halt denken, dass ich jetzt eine schauspielerische Leistung für sie bringe. Und dann wollen sie halt irgendeine Unterhaltungsshow haben oder ich soll irgendwas sagen, irgendwas, ja, ich soll Werbung machen in irgendeiner Form. Und das mag ich nicht. Das, da habe ich kein Gaudi dran. Ich werfe es den Firmen auch gar nicht vor, weil das ja die meisten auch so machen. Ist ja auch in Ordnung, aber ich habe halt einfach keine Lust dazu.
Du bist jetzt Anfang 40 sowas, Ende 30?
Ja. Anfang 40, ja.
Okay. Und ich meine, du hast doch da irgendwie bist sehr, sagen wir mal, fleißig, ne? Das muss man schon sagen. Du sagst gerade, du arbeitest 7 Tage die Woche. Man sieht jetzt seit 3 Jahren, haust du jeden Mittwoch, jeden Samstag, jeden Sonntag Videos raus. Also das ist irgendwie wirklich wie ein Uhrwerk.
Das, ja, aber es ist halt so ein bisschen, das ist halt vielleicht der Vorteil des fortgeschrittenen Alters. Die meisten anderen YouTuber und Streamer sind halt in den 20ern unterwegs. Ich bin es gewohnt, dass ich am Tag 10 Stunden arbeite. Man steht einfach auf und arbeitet. Das macht jeder so, der einen Job hat, einen gescheiten. Und da geht man raus und arbeitet. Und das mache ich auch. Und ich mag meine Arbeit auch noch. Das heißt, ich habe auch noch den riesen Vorteil, dass ich mich auch beim Laden montags morgens gefreut habe. Ich bin aufgestanden, habe gesagt, yay, und bin so im Laden gelatscht. Und den hatte ich auch 9 Stunden offen. Plus dann immer noch 2-3 Stunden aufräumen, putzen, Lager und so weiter.
Beschreib mal so ein bisschen deine Arbeit. Also wenn du sagst, so 10 Stunden am Tag, das heißt, ja, du stehst jetzt aktuell morgens auf, machst dir Gedanken, was für ein Video könntest du machen, schreibst ein Konzept, guckst dir die Ware an, stellst die Kamera auf, filmst dich, schneiden tust du nicht.
Immerhin, das geht viel weg. Ja, tatsächlich, also ein großer Teil der Zeit geht fürs Bauen auch drauf. Die Produkte muss ich ja auch aufbauen. Das hilft mir ja nicht, wenn mir jemand das aufgebaute Produkt gibt, dann kann ich dazu ja nichts sagen. Und da ich 3 Modelle die Woche vorstelle mit teilweise vielen 1000 Teilen, baue ich halt auch ein paar Tage. Und das wird, also 10 Stunden am Tag lang eigentlich nicht. Das war früher im Bürojob 10 Stunden, das hat gelangt, momentan langt es nicht.
Was hast du denn früher gemacht für einen Bürojob?
Ich war Prozessmanager bei Monster, bei der Jobplattform.
Ah, okay, okay.
Und,
also hast du eigentlich BWL studiert oder sowas? Oder?
Nein, zum Glück nicht. Also ich hab Wirtschaftsinformatik auch mal studiert, aber eigentlich Geschichte und Politik. Interessenstudium in die Arbeitslosigkeit sozusagen. Aber ich habe glücklicherweise immer was anderes gearbeitet. Aber ich habe einfach Interesse an Geschichte und Politik, deswegen das Studium. Ich hatte, wie gesagt, 6 Jahre war ich bei Monster. Und dann habe ich beschlossen, dass in einem großen Börsenkonzern arbeiten nicht mein Konzept ist. Ich habe zu viele eigene Ideen, möchte eigene Sachen machen. Und ich mag es zu arbeiten. Und wenn ich... Bei Monster habe ich es dann gemerkt, die letzte Zeit, ich bin nicht mehr gerne zur Arbeit gegangen. Und da habe ich gedacht, okay, da muss ich dringend was ändern, sonst vergeude ich noch 10 Jahre in Konzernen und da habe ich keine Lust drauf. Dann steuere ich auf die Midlife-Crisis zu, weil ich irgendwie mein Leben verändern muss, schlagartig. Und das wollte ich nicht, da wollte ich frühzeitig gegensteuern. Und das habe ich gemacht, aber prinzipiell so einen Tag, also ich bin die Woche, Moment, jetzt muss ich kurz rechnen, so 16 Stunden live bei Twitch noch.
Das 16 Stunden eine Woche, das ist ja schon richtig viel, ja, okay.
Das ist schon so ein Halbtagsjob. Also ich muss mir überlegen, warte mal, es sind so 7 Stunden sonntags immer und dann nochmal 15, vielleicht sind es 15 Stunden. Ja, aber wie gesagt, das schwankt ein bisschen, dann kommen auch immer nochmal Sondersendungen und ich bin meist noch einmal die Woche bei Steff in ihrem Stellar Soul Kanal, bin ich auch nochmal 3-4 Stunden
meist online. Steff ist deine Partnerin Stefanie Schuler, ne?
Genau, die macht auch mein Social Media und kümmert sich da um alles. Die ist die große Hilfe, weil ich es alleine definitiv nicht mehr schaffe mit der Kommunikation.
Das ist aber nicht deine Lebenspartnerin, sondern deine Lebensgefährtin, sondern das ist einfach eine
Das ist auch meine Lebensgefährtin.
Ah, okay.
Das, ich glaube, ansonsten wird es auch keiner mit. Also wenn das jetzt einfach nur ein angestellter Social Media Manager wäre oder ein beauftragter Social Media Manager, dann würden die, glaube ich, mit mir wahnsinnig werden. Das würde nicht funktionieren, weil halt die Anfragen und der Output zu groß sind. Das würde Schwierigkeit machen. Sie hat auch noch andere Kunden. Sie macht das ja tatsächlich als richtigen Beruf.
Was ist ihr Kanal? Wie heißt der Kanal?
Stellar Soul.
Worum geht's da?
Stellar Soul heißt der Kanal. Und bei YouTube und bei
worum geht's da?
Twitch. Sie spielt auch und spricht mit der Community. Sie hat ja auch ein paar tausend Leute. Live sind es aber immer ein paar hundert, die dabei sind. Und sie spielt ein wenig für ihre Zielgruppe ein bisschen Switch, Animal Crossing, Sims vielleicht mal. Mhm. Gute Laune-Spiele auf jeden Fall. Und im Kanal spricht sie über Social Media, Online-Marketing, und wenn ich dabei bin, gut, dann wird es immer ein bisschen wilder, weil ich halt über alle möglichen Themen dann spreche. Da gibt es auch so eine Art Podcast.
Am 4. Mai hätte eigentlich unser OMR-Festival im Jahr 2021 stattfinden sollen, also am 4. und 5. Mai hier in den Hamburger Messehallen. Aber bekanntlich wird das nicht klappen, die Gründe sind überall offensichtlich. Dennoch haben wir uns überlegt, wir machen was Besonderes, wir schaffen am 4. Mai ein Highlight. Und zwar gibt es ein OMR-Festival für zwei sozusagen. Ich habe ein ausführliches Gespräch geführt mit der Nicola Mendelssohn. Das ist die EMEA-Chefin von Facebook und die ist seit vielen, vielen Jahren bei Facebook dabei. Und es gibt natürlich ganz viele Themen zu besprechen, wenn es um Facebook geht. Unter anderem die neuen Ambitionen im Bereich VR, die Oculus-Brille, Discovery, die Auflagen des Datenschutzes, die Veränderungen im ganzen Ad-Ökosystem, Instagram, Facebook in Corona-Zeiten. All das im Gespräch mit Nicola. Ein paar Überraschungen wird es geben. Am 4. Mai um 10 Uhr läuft das auf der Facebook-Seite von OMR. Und sag mal, das andere, was du gerade meinst, der Held, also der zweite Kanal von dir, das ist dann aber, es hat mit Bauen nichts zu tun, sondern da besprichst du einfach Themen, die dich anderweitig interessieren.
Genau, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Das ist dann auch sehr nah an Steffen mit dran, weil ich mich natürlich mit ihr über die Woche austausche und das, was wir bei ihrem Kanal in ihrem Podcast dann nicht besprechen, möglicherweise, wo ich mich dann einfach mal hinsetze und ein bisschen monologisieren möchte, dann mache ich das bei mir im der Held-Kanal. Das ist auch, da sind wir ja auch schon 160.000, glaube ich, oder 170.000 und plaudern aber nur einmal die Woche. Das ist ein Video jeden Freitag. Da setze ich mich hin und berichte da ein bisschen von meinen Gedanken der Woche. Wenn irgendwas vielleicht nicht funktioniert, das sind dann auch wieder, kommen wir zu dem Punkt, das sind auch wieder die Videos, die am besten laufen, weil dann der Unterhaltungsfaktor größer ist, wenn ich gerade drüber schimpfe, dass mein Internet mal wieder nicht geht. Das ist dann etwas, was besser funktioniert, was auch wieder mein nächstes Videothema sein wird, weil momentan der Stream die ganze Zeit zusammenbricht, weil das Internet so schwankend ist. Darüber möchte ich mich auch gerne austauschen. Das ist dann halt so ein bisschen Gedanken, die mich gerade in der Woche bewegt haben.
Hast du dich schon jemals Paid-Werbung geschaltet für deine eigenen Angebote, also sozusagen deinen Content beworben?
Nein, noch nie.
Das heißt, wenn man mal deine Erfolgsgeheimnisse auf den Plattformen zusammenfasst, dann würde ich jetzt sagen, sehr, sehr nachhaltig in der Frequenz, also sehr, sehr verlässliche Output, dann über lange Jahre viel Geduld, also jetzt teilweise haben wir gesprochen 7, 8 Jahre, dann sehr authentisch, sehr persönlich, und wahrscheinlich muss man auch noch sagen, zumindest bei YouTube auch relativ früh noch am rechten Ort, wie das immer so ist, als YouTube noch ein bisschen kleiner war als heute. Ist das eine faire Zusammenfassung deiner Erfolgsfaktoren?
Hast du absolut richtig zusammengefasst. Würde ich auch so unterschreiben. Das Authentische ist, denke ich, noch etwas, was sich leider erst spät auszahlt, aber dann umso mehr. Das ist so ein Punkt, der ist am Anfang schwierig zu halten. Da habe ich auch überlegt, als über YouTube das erste Mal irgendwie so 200, 300 Euro mal im Monat reinkamen, kamen halt auch Firmen rein, die gesagt haben, hey, wir geben dir 500 Euro für ein Video, erzähl doch mal. So, und dann überlegt man sich, hey, ein zweifaches Monatseinkommen über YouTube einfach mal so, dafür, dass ich ein Video 5 Minuten lang Schluss erzähle, ist kein schlechter Deal.
5.000 Euro geben die dir, nicht 500, sondern 5.000.
Nee, damals.
Okay.
Als ich 200 Euro im Monat mit YouTube gemacht habe, hat mir halt eine 500 Euro geboten, hier erzähl doch mal Unsinn. Was weiß ich, das Produkt ist schlecht, aber sag doch mal, dass es gut ist. Was bei Instagram oder YouTube gang und gäbe ist. Also die halten da Produkte in die Kamera, von denen weiß jeder, dass sie absoluter Schrott sind. Aber sie machen es trotzdem, weil sie Geld kriegen. Und da habe ich mir damals auch überlegt, habe mir aber gedacht, nee, das wird mich irgendwann einholen, das wird irgendwann zurückkommen. Das wird nicht gut sein. Und es gibt schon genug Leute, die sich beschweren, dass ich auf Amazon so einen großen Konzern verlinke und ich könnte doch, und keine Ahnung, sie geben zwar keine Alternative, aber darüber gibt es schon schlechtes Feedback. Und man, wie gesagt, wenn man eine pure Werbeinfluencer sein möchte, verliert man halt seine gesamte Glaubwürdigkeit und man ist halt eine Werbefigur. Was auch in Ordnung ist, aber dann ist das Jobfeld sehr klar umrissen. Man ist eine Werbefigur ab dem Zeitpunkt. Und ich möchte halt keine sein. Und dafür kann man sich schon entscheiden. Und dann, wenn man es durchzieht über die ganze Zeit, wird es irgendwann honoriert.
Ist mittlerweile nach YouTube für dich, also Twitch, der zweitwichtigste Kanal, würdest du sagen?
Ja, also ich verbringe dort auf jeden Fall YouTube bestimmt noch so 40, 50 Stunden in der Woche mein Leben und die Produktion der Videos und die Vorbereitung der Videos und so weiter, das ist noch das Hauptthema. Aber Twitch kommt dann wieder mit allem drum und dran, so mit 20 Stunden direkt dahinter. Und normalerweise ist dann ja auch mit ungefähr 10, 20 Stunden in der Woche der Laden mit den Vorbereitungen meine andere Sache noch dabei.
Und wenn du dann sagst, irgendwie deine Partnerin macht dein Social Media, dann meinst du damit offensichtlich nicht diese Kanäle, sondern meinst du, dass die dann auch Instagram macht und Facebook oder sowas?
Ja, also das ist dann, dass ich produziere alle Inhalte. Und YouTube habe ich auch komplett noch selbst in der Hand. Das mache alles dort ich. Aber zum Beispiel dann, wenn ich gefilmt werde, mal wie ich ein Set baue oder wenn ich mal irgendwie beim Packen im Lager gefilmt werde, dann filmt sie mich und sie postet das dann bei bei Instagram. Und eure Anfrage kommt doch bei ihr an.
Mhm. Und sag mal, wirst du denn jetzt mit dem ganzen Modell, jetzt hast du schon gesagt, das ist irgendwie, du strebst gar nicht nach besonderem Reichtum, sondern einfach nach einem schönen Leben, selbstbestimmten Leben. Aber sag mal, du kommst dann schon auch am Ende mit all dem wahrscheinlich zu mehr Wohlstand, als du mit einem Job bei Monster jedes kommen können.
Ja, mit Sicherheit. Ja. Also so ein normaler Konzernjob, auch wenn man es im Konzernjob nach oben schafft, kommt nie an so ein medienwirksames Einkommen ran. Das ist klar. Aber sagen wir mal, die Idee, das alles zu maximieren, was ich immer mal durchspiele im Kopf, ich bin ja auch nicht ganz doof, und wenn einem sehr hohe Summen geboten werden, dann denkt man natürlich auch mal drüber nach und überlegt, okay, wir sollten vielleicht doch eine Firma aufmachen und eigene Sets auf den Markt bringen, so nach dem Motto, das sind die Sets, die der Held der Steine gut findet. Aber ich glaube, und das ist dann immer das Thema, ich kenne mich damit nicht aus und ich glaube, es würde mir auf die Füße fallen irgendwann, und vor allem würde ich alle Arbeit, die ich da in dieses Projekt stecke, würde ich widerwillig tun, weil ich einfach keine Lust habe. Es ist nicht aus mir selbst entsprungen. Ich würde es nur machen, weil mir jemand sagt, guck mal, am Ende verdienst du eine 250.000 im Jahr mehr. So, mach das doch. Und dann denke ich mir aber, ich hätte überhaupt keine Lust. Alles, was mir dann die Steff anbringen würde, hier, die haben wieder nachgefragt, hier ist das Nächste, was wir machen müssen. Hier, wir haben einen Werbetermin, wir müssen das Produkt promoten und so weiter. Ich hätte keine Lust auf nichts davon. Und dann denke ich mir einfach, da wird das, ich hätte schlechte Laune. Und die würde sich dann wieder auswirken, dann wäre ich bei Twitch schlecht gelaunt am Abend. Wenn ich da sitze und dann und was mache, würden die Leute merken, dass mein Tag nicht gut war. Und die würden das auch merken in meinen Videos, dass ich genervt bin. Und alle diese Sachen. Ich glaube, es würde sich durchs ganze Leben ziehen. Steff wäre von mir genervt. Das wäre auch nicht gut. Und alle diese Sachen, glaube ich, unterm Strich führen dann dazu, dass man in seinen Burnout kommt oder in seine Midlife-Crisis. Ich weiß es nicht, was dann kommt. Auf jeden Fall, dass man unzufrieden ist mit seinem Leben, wie es läuft. Und davon möchte ich mich ja, soweit es geht, fernhalten. Und ich verdiene gut genug, dass ich alles machen kann, was ich möchte. Aber also langt's. Ich muss nicht mehr machen.
Aber du machst es dauerhaft aus Frankfurt. Man würde jetzt auch meinen, naja, wenn so ein Modell, da könntest du ja auch irgendwie jetzt in die Sonne ziehen oder sonst was, aber das kommt nicht.
Ich würde gerne auch in die Sonne ziehen. Wir spielen auch immer Sachen durch, aber die haben weniger jetzt damit zu tun, dass ich Frankfurt nicht mag. Ich mag Frankfurt sehr gerne. Ich lebe gerne hier. Ich habe auch viele Jahre in Wien gelebt. Auch dort könnte ich es mir vorstellen, jederzeit zu sein. Mein Problem ist eher hier die Infrastruktur, die wahnsinnig schlecht ist. Das ist halt so ein Thema. Also wenn ich irgendwann mal an Punkte komme, an denen ich merke, dass einfach das Internet nicht stabil hier genug ist oder es wird nicht schnell genug für andere Inhalte, die ich machen möchte, oder mir die Behördenknüppel in die Beine werfen, wenn ich zu viele Sendestunden habe, dass ich irgendwann Rundfunklizenzen und so ein Zeug brauche. Mit was andere Streamer ja schon konfrontiert sind, die noch ein Stückchen größer sind als ich, aber nicht so weit weg, dass ich sage, das wird mir nie passieren. Wenn die mit sowas kommen, dann denke ich mir halt, ja gut, dann gibt's Streamer, mit denen ich in Kontakt bin in Amerika, die, wenn ich denen erzähle, mit was ich hier zu tun habe, die glauben mir einfach nicht. Ja, also, doch. Ich
Thema Regulierung und Thema Geschwindigkeit und so.
Ganz genau. Oder die Werbevorschriften, die wir haben und all solche Sachen. Und ich fotografiere dann per WhatsApp den Brief ab, das Schreiben, das Amtliche, was ich bekommen habe, und übersetze ihnen das. Die glauben es einfach nicht, was ich hier habe.
Und das Schreiben bezog sich dann auf Werbevorschriften oder auf Regulierung?
Ja, beides. Also verschiedene Dinge oder was ich halt bekomme vom Anwalt, wenn der mir das aufarbeitet, auf was ich achten muss und so weiter. Ich denke mir, es ist wahllos. Und dann sage ich mir natürlich, klar, warum nicht nach Florida ziehen oder auf irgendeine Insel, die halt sowas nicht hat. Ja, und dann ist man weg aus der ganzen Geschichte. Aber Steff ist ja auch hier und das Kind geht zur Schule und so weiter. Weißt du, da muss man da ja nicht irgendwie jetzt Schwachsinn machen, sondern dann kümmert sich mal drum. Und solange das in einem Bereich bleibt, wie gesagt, uns geht's allen sehr gut in der Branche, es funktioniert alles noch in Ordnung. Jetzt gibt's so ein paar Ärgernisse an zwei, drei Stellen. Solange die sich auf dem Level halten, wie sie aktuell sind, ist auf jeden Fall noch das Schöne hier in diesem Umfeld zu sein, was man sich aufgebaut hat, ist noch der überwiegende Vorteil. Aber es ist jetzt nicht der Punkt, dass ich sage, ist mir vollkommen egal, 40 Jahre werde ich hier sitzen, wenn das in zwei, drei Jahren schlechter wird oder wenn sich irgendwelche Gesetzeslagen ändern, die das sehr, sehr erschweren, werde ich genau wie alle anderen Streamer auch sagen, okay, wir haben einen Online-Job. Das ist kein Problem. Aber dann habe ich halt ein großes Thema mit meinem Laden. Da müsste ich halt einmal im Monat zurückkommen nach Deutschland oder nach Frankfurt, um den Laden halt zu machen, um dann wieder wegzufliegen. Das fände ich halt lästig, muss ich sagen. Ich würde gerne einfach alles lassen, wie es ist. Ich finde es komfortabel, wie es läuft.
Und du hast
so darf es auch bleiben.
Schätze mal, wie viel, sagen wir mal, Euro-Volumen du schon abgelehnt hast an Sponsorengeldern oder an Kooperationsgeldern. Also wenn man, was man dir alles schon geboten hat, wahrscheinlich sind das, kommt da auch schon irgendwie was hohes Sechsstelliges zusammen, wenn ich
ja, hohes Sechsstellig, siebenstellig weiß ich nicht. Was sich da vielleicht ergeben hätte, keine Ahnung, sechsstellig auf jeden Fall, ganz stabil. Ganz stabil, was da reinkommt. Aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass es für mich auch wirtschaftlich sinnvoller war, das alles abzulehnen. Bin ich mir sehr sicher. Der eigene Online-Shop wäre wahrscheinlich profitabel gewesen, auf jeden Fall. Aber ich glaube trotzdem, dann hätte ich jetzt schon keine Lust mehr. Dann wäre ich wie andere. Es gibt ja genug Streamer, die sagen, hier, ich höre auf mit YouTube. Die sind echt erfolgreich und hören dann auf, weil es ihnen zu viel wurde. Und ich glaube, aufgrund dieser Nebenkriegsschauplätze, nicht aufgrund ihres Kernbusinesses. Das hat funktioniert, das hat ihnen auch Spaß gemacht. Deswegen haben sie ja mit YouTube begonnen. Das ist das, was schön ist, auch mit Twitch. Und dann alles, was sie sich so nebenher aufbauen, ich glaube, das macht das Ding dann kaputt.
Weil, sag mal, ein Twitcher oder Twitch-Streamer heißt es ja, glaube ich, den du selber gerne guckst, wo du sagst, das finde ich cool, da bin ich auch immer selber Teil der Community?
Ich schaue natürlich Gronkh. Der ist gut, den habe ich auf YouTube schon gesehen. Jetzt ist er drüben, da bin ich dabei. Jengbricks definitiv. Da gucke ich mit. Bei den Rocket Beans schaue ich immer mal rein, schaue, was die machen. Dann habe ich jetzt natürlich Kooperationspartner, Kooperationspartner klingt viel zu viel. Leute, mit denen ich einfach was zusammen mache, wie Klim zum Beispiel bei Twitch, den finde ich sehr sympathisch, der macht das sehr nett. Und dann gibt es halt noch andere großen, Spark of Phoenix oder sowas, große Minecraft-Leute, da bin ich einfach begeistert, was die können, weil ich bin bei Minecraft ein grober Stümper. Und die können ernsthaft was und das gucke ich mir halt mit einer Begeisterung an. Und dann habe ich auch mal was mit Papa Platte zusammen gemacht, das war auch sehr nett, einfach weil er nett war im Gespräch, was wir zusammen hatten.
Was macht der?
Er streamt auch bei Twitch, ein bisschen Just Chatting, aber er zockt auch mal ein bisschen. Hat glaube ich ein jüngeres Publikum, ist auch ein gutes Stück jünger als ich und da gucke ich auch mal rein, einfach nur um zu schauen, was auch andere machen, weil ich kann ja nicht nur die angucken, die ich gefunden habe über meine Interessen, sondern ich schaue halt auch mal, was machen die großen Streamer bei Twitch.
Guckst du dir die ganz großen an, also so Montana Black und Knossi und so?
Knossi eigentlich nicht, Montana Black habe ich auch mal reingeschaut, der hat sich auch Videos von mir angeschaut in seinem Stream, bin ich natürlich auch mal zu ihm rübergekommen. Es kommt drauf an, was er spielt. Wenn er mal was spielt, was mich auch mal interessiert, ich bin jetzt bei Fortnite oder Call of Duty, bin ich nicht so dabei. Aber KuchenTV habe ich mir angeschaut, weil der Tim war auch bei mir, hat mit mir auch gesprochen, habe ich auch geguckt, was er da sagt. Und die machen ja auch eine Wandlung natürlich. Die merken ja auch, was funktioniert und was nicht. Die sind natürlich auch von den Regulierungen, die wir haben, sehr, sehr stark betroffen, viel stärker noch als ich. Bei denen sind die Abwanderungsgedanken ja schon groß. Also sowas wie Ungespielt, der ist ja schon nach Madeira abgewandert. Und das werden ihm viele nachmachen, ich bin mir ganz sicher.
Weil sie sich einfach stören an diesen Werberichtlinien auch, ne?
Ja, definitiv. Also das ist auch so ein Punkt. Und die Sache ist, das finde ich so schön, ich bekomme ja auch unterhaltsame Post, die ist nicht irgendwie vom Staat oder irgendwas, keine Ahnung, aber so Post, die mir sagen, ja, ich trage hier und da mal immer die gleichen Schuhe von der gleichen Marke oder die gleichen Pullis von der gleichen Marke. Also so ein Product Placement müsste ich schon irgendwo hinschreiben, dass ich das mache, weil ansonsten würde ich da so und so gegen das und das verstoßen. Und denke ich mir, okay, das sind meine eigenen Schuhe. Die habe ich halt an. Es tut mir leid, wenn mir die halt gut gefallen, weswegen ich sie oft anhabe. Heißt noch lange nicht, dass diese Firma mich überhaupt kennt. Keine Ahnung. Und auch den Pulli, den ich anhabe, was weiß denn ich? Also das sind so Sachen, da wird natürlich in Deutschland sehr darauf geachtet, dass man das sehr korrekt macht. Und ich hätte doch darauf hinweisen müssen, dass ich bezahlt werde. Und sie glauben ja auch nicht, dass ich kein Geld bekomme von den anderen Herstellern oder auch von Lego. Ich werde doch sowieso bezahlt und so weiter. Das ist halt so eine Sache, die ist lästig. Aber ich glaube, das ist halt bei uns so. Erzählen mir die anderen Streamer 1:1, die bekommen die gleiche Zuschauerpost von so Regelbeobachtern. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie das ist tatsächlich. Die Gesetzeslage ist immer noch sehr grau, was Streamer angeht, was ich als Werbung überhaupt kennzeichnen muss. Muss man unbezahlte Werbung wegen Markennennung als Dauerwerbesendung kennzeichnen? Ja oder nein? Manche machen es nicht. Es ist ein bisschen unklar, was wir da haben, und unsere Gesetze sind ja auch auf YouTube und Twitch überhaupt nicht abgestimmt. Die kriegen ja mit viel Glück Fernsehen hin, ich weiß nicht, ob da sich da irgendwas mal tut. Weiß nicht, es wäre schön natürlich, eine generelle Kennzeichnungspflicht zu haben, dass eine Person von einer gewissen Firma Geld bekommt, sollte die das dann auch sagen, damit man irgendwie weiß, dass diese Werbung, die Meinung vielleicht beeinflusst ist. Aber dann würde das ja auch auf Politiker greifen, glaube ich. Und da das nie passieren wird, dass die sagen, von wem sie bezahlt werden, mache ich mir keine Sorgen, dass dieses Gesetz jemals kommen wird. Und deswegen bin ich ziemlich entspannt.
Alles klar. Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du da sozusagen mit uns einmal die Runde gedreht hast, alles zu erzählen. Ich finde, genau das, was du erlebst und was du machst, macht ja unsere Digitalwelt so reichhaltig und so sozusagen auch cool. Und es gibt ja so viel Kritik auch an digitalen Entwicklungen, auch natürlich gerade an YouTube, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Da kann man ja auch sozusagen immer sehr kritischen Blick auf die Plattform werfen. Zu Recht, genau. Aber ich finde, ich glaube, was du da machst, macht sehr viel Leute, sehr viel Spaß, bereichert das Leben und macht's bunter. Insofern vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte sehr viel Freude und ich hoffe, es hat unterhalten.
Absolut, absolut, absolut.
Alles Gute.
Liebes Hamburg.
Viel Grüße, bis dann.
Ciao, ciao. Zum Schluss noch der Hinweis auf das Podcast Camp an der Hamburg Media School. Das läuft kommende Woche vom 27. bis zum 29. April. Da werden jetzt einige sagen, okay, da kann ich ja gar nicht, da bin ich ja bei der Vodafone Elevation. Korrekt, man muss sich entscheiden, ob man an der Elevation von Vodafone digital teilnehmen möchte oder halt am Podcast Camp. Jedenfalls lernt man am Podcast Camp all das, was man wissen möchte über Podcast, Entwicklung, Konzeptionierung, Technologie dahinter. Es gibt auch zum Teil prominentere Referenten, der Richard Gutier ist mir aufgefallen. Also glaube ich, all around ein gutes Produkt. Wer da mehr Informationen benötigt, Podcast Camp, Google, hamburgmediaschool.com ist die Website. Da im Bereich Weiterbildung findet sich das Podcast Camp. Für Hörer dieses Podcasts gibt es einen Rabatt von 15%. Einfach bei der Anmeldung den Code OMR angeben, wenn ihr da anruft und mit den entsprechenden Kolleginnen an der HMS für den Bereich Weiterbildung sprecht, könnt ihr einfach sagen, ihr habt den Podcast gehört und dann gibt es 15% Rabatt auf das Podcast Camp.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.